Wir wollen noch beten. Lieber himmlischer Vater, du hast die Welt gegründet, wie wir es gerade gehört haben. Du hast dafür gesorgt, dass Tiere groß und klein Nahrung haben. Und du hast dafür gesorgt, dass auch wir Nahrung finden. Nahrung für unseren Leib. Aber dass wir in deinem Wort auch Nahrung für unsere Seele haben. Und so schenk auch, dass jetzt dein Wort, Herr, unsere Seele stärkt, ermutigt im Glauben. Dass das Vertrauen zu dir gestärkt wird, Herr Jesus. Und wir auch jetzt zu Beginn des neuen Jahres dich ganz fest in unseren Augenschein nehmen, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Amen. Ja, wir fangen ja mit einer neuen Predigtreihe an und fangen damit ganz am Anfang der Bibel an, 1. Buch Mose. Und dort möchte ich nur die ersten 5 Verse vorlesen. Viel weiter werden wir heute nicht kommen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Die Faszination ist das, was wir hier auch sehen an diesem Schöpfungstag. Faszination des Anfangs. Faszination, das heißt, da ist etwas, was mich anzieht, was meinen Blick festhält, was fesselnd ist, was eine Anziehungskraft hat, was eine bezaubernde Ausstrahlung hat. Faszination. Und so hat alles Neue eine gewisse Faszination. Es ist noch frisch, es ist neu, es ist unverbraucht. Da ist keine Einengung durch schon Vorgegebenes. Ich kann frei gestalten. Auf jedem Anfang liegt irgendwo so eine Faszination, ein Glanz, der uns seltsam berührt. Am Anfang eines Jahres, wie wir es jetzt haben. Am Anfang eines Weges. Oder wenn jemand geistlich einen Neustart macht. Am Anfang eines Tages. Eine besondere Faszination hat auch der Anfang eines menschlichen Lebens bei der Geburt. Und hier heißt es, am Anfang schuf Gott. Am Anfang und am Ende der Welt sehen wir Gottes Handeln. Und übrigens, dass man sich ein neues Jahr wünscht, ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon im Buch Mose heißt es, die Augen des Herrn, deines Gottes, sehen vom Anfang des Jahres bis an sein Ende. Am Jahresanfang wissen wir noch nicht, was kommt. Und das ist für uns, die wir gerne ja alles planen, eine Sicherheit suchen, schon eine Herausforderung. Ich weiß nicht, was kommt. Und wir möchten ja gerne planen, berechnen, um unvorhergesehene Ereignisse auszuschließen. Aber geht das? Ist unser Leben überhaupt berechenbar? Alles laufen zu den Wahrsagern und den Leuten, die Zukunftsprognosen orakeln, das ist alles nicht sicher. Aber was hilft uns? Was lässt uns Sicherheit finden? Wie gut ist es, wenn wir Vertrauen finden? Vertrauen zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Diesen Gott, der uns durch Jesus Christus zum Vater geworden ist. Diesen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem können wir vertrauen. Auch wenn es ein ungewisser Weg ist, eine ungewisse Zukunft, die vor uns liegt. Doch was geschieht mit unserem Leben, mit dem Leben des Menschen, wenn er diesen Gott, der mein Leben in der Hand hält, leugnet? Wenn er diesen Gott aus dem Denken verbannt, dann öffnet sich die Tür für Manipulation und Verführung, weil der Mensch hat keinen festen Grund mehr. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Denn dem Satan ist daran gelegen, uns von Gott und seinem Wort zu trennen. Denn dann kann er die Menschen und die Menschheit manipulieren, verführen und anlügen. Es geht um diesen Kampf, um Gottes Wort und um die Wahrheit. Deshalb ist es für alle Menschen sehr wichtig, ein Fundament zu haben, das Fundament zu kennen, auf dem wir bauen können, dass wir vertrauen können, dass Jesus der Fels ist. Mit Christus und dem verlässlichen, wahrhaftigen Wort Gottes haben wir einen Fels, auf dem wir unser Lebenshaus bauen können, auch wenn ich die Zukunft nicht kenne. Aber genau darum geht es auch, dass Satan das verhindern will. Er will es zerstören, dass wir kein Fundament haben. Darum ist die Bibel so umkämpft, weil der Satan uns aus dieser Bindung von Gott herauslösen will. Aber tauchen wir jetzt hinein in diesen Text, der uns in wunderbarer Weise das Wort Gottes vor Augen führt, der uns zum Glauben aufruft und zum Vertrauen in dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so ist hier gleich am Anfang unseres Textes die Faszination der Schöpfung und Gott schuf. Jetzt könnte der Einwand kommen, woher weiß ich, dass Gott es geschaffen hat? Woher wissen wir etwas? Wir wissen etwas, wenn wir uns auf Quellen berufen, denen wir vertrauen können. Denn von uns war doch keiner dabei bei der Schöpfung. Und selbst ein Hiob, der näher dran war von der Zeit wie wir, zu einem Hiob sagt Gott: Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr Maß gesetzt hat und wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Das heißt, die Richtschnur ist das, die Naturgesetze. Also, woher wissen wir es? Haben wir Vertrauen in das Wort Gottes? Ist das unser sicherer Grund? Was wird uns über Gott selber ausgesagt in der Schrift? Am Anfang, als er die Welt gründete. Da heißt es in Psalm 102, du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand und wie ein Mantel wird man sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Die Bibel nennt uns also als Ursprung alles Seins Gott. Hier und nur hier findet auch sein Geschöpf seinen Frieden, seine Ruhe. Hier findet unser Leben Stabilität, Zuversicht und Halt. Frieden im Geborgensein in Gott. Das ist das Interessante, wenn wir in diese Welt hineinschauen und die Nachrichten sehen. Die Welt ist friedlos geworden. Und die Wurzel ist in der Gottlosigkeit. Deshalb kann die Bibel an einer anderen Stelle sagen, der Gottlose hat keinen Frieden. Menschen, die keinen Frieden haben, die ruhelos sind, die umherirren, keine Hoffnung haben, haltlos sind, die sind leichte Beute für den Satan, seine Verführung und seine Rebellion gegen Gott. Und damit sind wir beim ersten Buch Mose in einem interessanten Punkt angekommen. Denn genau der Satan greift diesen Anfang der Bibel an. Er will diese Faszination, die wir über den Schöpfer haben, zerstören. Was sind wir denn auch fasziniert, wenn wir mal einen Film anschauen über ein Korallenriff? Die vielfältige Buntheit der Fische, die dort lebt und des Lebens. Was sind wir fasziniert über die Schöpfung, wenn wir uns einfach mal einen Schmetterling anschauen. Der Schöpfer lässt uns fasziniert sein von seiner Schöpfungskraft. Und das macht den Teufel wütend. Und deshalb ist er, dessen Arbeitsweise Lüge und Manipulation ist, will er uns Menschen dahin bringen, instabil zu werden. Und das erreicht er dadurch, dass er Gott angreift, Gott und sein Wort, seine Wahrheit. Indem er uns Menschen Theorien anbietet, Theorien, wie diese Welt entstanden ist, ohne Gott. Da wird das Wort Gottes zum Märchen erklärt. Gottes Wort als Lüge und unwahr bezeichnet, gerade von dem, der selber der Vater der Lüge ist. Und die Menschen? Uns müsste doch eine Lampe aufgehen und sagen, das kann doch nicht passen. Aber nein, die Menschen in der großen Mehrheit, sie neigen sich den Lehren der Teufel zu, lassen sich blenden von den Angriffen gegen das Wort Gottes. Sie wollen die vermeintliche Freiheit, um Gott loszuwerden und selber entscheiden können, was gut und böse ist. Und dabei verliert die Menschheit den Frieden, nach dem sie sich so sehnt. Nun kurz bei ein paar Gedankensplitter, was dieser Materialismus, so nennt man diese Geistesbewegung, die ohne Gott diese Welt erklären will, aus der auch die Evolutionstheorie herauskommt. Die sagt, es ist alles zufällig entstanden, mit viel, viel Zeit. Durch Selektion und durch Tod des Schwachen wird das Stärkere gewinnen. Es gibt eine Höhe und Weiterentwicklung hinaus. Es geht immer weiter und höher. Es gibt keinen Gott. Es zählt nur das, was wir messbar und prüfen können. Der Mensch selber ist nichts weiter als ein weiterentwickeltes, höheres Tier, eine biologische Maschine. Für uns Menschen gibt es keine höhere Instanz. Vernichtung des Schwachen, zwecks der Weiterbildung. Und Sünde? Sünde gibt es nicht. Sie steht dieser Entwicklung nur im Weg. Soweit die materialistische Sichtweise. Und jetzt Gottes Sichtweise als Gegenpol. Die Schöpfung. Gottes Handeln in 6 Tagen. Glaubst du das? Übrigens haben wir auf der Startseite von der Homepage einen Link von Roger Libby, den könnt ihr jetzt ja auch live hören. Da ist ein Link drin. Ist die Erde ein junger Planet? Stimmt das mit den 6 Tagen? Wer sich noch erinnern kann von den Älteren, wie die erste Mondsonde raufgeschickt worden ist, die hatte lange Teleskopbeine. Wisst ihr das noch? Weil man dachte, auf die Jahrmilliarden, die man hochgerechnet hatte, müsste eine so große Staubschicht auf der Erde sein, dass die Sonde sonst einsinkt. Und dann landet die Mondsonde auf dem Mond und hat gerade 2-3 Zentimeter Staub. Wo sind die Jahrmilliarden? Nur als ein Gedanke. Es gibt noch viele, viele mehr. Schaut euch mal diesen Video an, nehmt euch mal 100 Minuten Zeit und kommt aus dem Staunen, aus der Faszination über Gott nicht raus. Und Gottes Handeln ist anders. Er erbarmt sich gerade über den Schwachen, der Hilfe braucht. Und er hat in seinem Wort genau festgelegt, es gibt keine Veränderung über eine Art hinaus. Es gibt nur eine Veränderung innerhalb einer geschaffenen Art. Und dann schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, ich bin keine biologische Maschine, ich bin kein höher entwickeltes Tier, sondern der Mensch ist zum Ebenbild Gottes gemacht. Welche Würde steckt da drin durch diesen Gottesbezug? Auftrag und Verantwortung vor Gott. Ich bin nicht auf mich gestellt. Das fördert Gemeinsinn, Liebe, Verantwortungsbereitschaft. Und Sünde? Sünde wird als zerstörerische Kraft zwischen Gott und dem Menschen definiert. Wir müssen entscheiden, glaube ich, der materialistischen Weltsicht oder der biblischen. Eine Mischung von beiden gibt es wohl auch, aber sie ist nicht zielführend. Ziel des materialistischen Weltbildes ist es, es gibt keinen Gott. Satan will die Faszination, die wir über der Schöpfung an Gott gewinnen können, zerstören. Stellt euch doch mal vor, wir gehen in eine Konditorei rein, sehen die herrlichen Backwaren, Torten, wunderbar hergerichtet. Und da kommt jemand rein und sagt, einen Konditor, einen Bäcker gibt es gar nicht. Das ist so unredlich, ne? Genauso unredlich ist unsere scheinbare Wissenschaft, die von vornherein ausschließt, den Konditor, der das alles hergerichtet hat, gibt es gar nicht. Eine Wissenschaft, die materialistisch geprägt ist, schließt von vornherein die Lösung Gott als Schöpfer aus. Damit ist die Wissenschaft selber nicht mehr wissenschaftlich, sondern Ideologie geworden. Ich muss ergebnisoffen eigentlich Wissenschaft betreiben. Und das merken wir auf einmal, wie in dieser Welt Ideologie herrscht. Glaube. Glaube ohne Gott oder Glaube mit Gott. Wo stehen wir? Das erste Buch Mose fordert uns ganz klar heraus. Entscheide dich. Glaube ich, was uns Mose überliefert hat? Er war doch aber auch nicht dabei, wie der Hiob, der war auch nicht dabei bei der Schöpfung. Woher hat er denn das, wenn er das in seinen Büchern aufschreibt, wie die Erde entstanden ist? Hier möchte ich noch einen kleinen Verweis machen. Das Seminar am 26.10. letzten Jahres über die Bibliologie gibt uns da eine Antwort. Horch da mal rein, auf unserer Homepage zu finden. Also, woher konnte Mose das denn wissen? Mose, von ihm wird berichtet, er war ein Freund Gottes, mit dem hat ja Gott sich unterhalten wie mit einem Freund. Und er hat ihm das alles offenbart. Und um das zu erfassen, muss auch der Mensch anfangen, Gott und seinem Wort zu vertrauen. Aber je weiter sich der Mensch und die Menschheit von Gott entfernt, desto weiter entfernt sich auch der Mensch von der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist auch das Wort Gottes, das Fleisch wurde, das wir jetzt gerade zu Weihnachten gefeiert haben. Deshalb ist es auch schwierig, alle Auslegungen, alle Kommentare, alle Deutungen, die wir da und dort lesen zur Bibel, müssen sich daran messen lassen, wie nahe der Schreiber von Gott an Gott dran ist und an der Wahrheit. Wer Gott und Jesus Christus nicht kennt, wie will dieser Mensch etwas von Gottes Wort verstehen? Gottes Wort ist die Wahrheit und damit die Grundlage, die Tatsache, die Wirklichkeit. Wer diese Wirklichkeit nicht kennt, der wird Kommentare schreiben, die dieser Wirklichkeit nicht entsprechen. Paulus schreibt einmal, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Die Frage also, bin ich vom Wort Gottes fasziniert oder wird das Wort Gottes von mir kritisiert? Denken wir dran, der Teufel will die Faszination an Gottes Schöpfung zerstören. Darf mich Gott und sein Wort noch faszinieren? Darf ich staunen, wenn ich in die Bibel hineinschaue und die Wahrheiten sehe, die dort sind? Ja, und die Faszination, das ist der nächste Punkt, darüber, dass Gott den Anfang bestimmt hat und das Ende kennt. Anfang und Ende, davon handelt die Bibel. Wir haben gesehen, am Anfang, 1. Mose, Anfang der Welt, Offenbarung 22, 21, am Ende beschreibt das Ende der Welt. Und zwischen diesen Kapiteln, da leben wir. Das sind wir, das ist unsere Geschichte. Und dann kommt natürlich ganz häufig auch einer der vielen Zweifel, ach, wie kann das sein mit Adam und Eva, kann doch gar nicht wahr sein. Schaut euch diesen Beitrag von Roger Libby mal an, was er dazu sagt. Und Jesus selbst, dem wir ja sagen, es ist Gottes Sohn, er hat dazu Stellung bezogen zu diesem Schöpfungsbericht. Er sagt in Matthäus 19, habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau. Jesus selbst beruft sich hier auf 1. Mose und zitierten. Am Anfang. Alles irdische Sichtbare, alles Materielle hat einen Anfang, auch unsere Welt. Aber, und das sagt die Bibel uns, sie hat auch ein Ende. So sagt Paulus, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also, ganz wichtig für uns, nicht nur am Anfang des neuen Jahres, sondern auch unseres Lebens, auf das Ziel sehen. Bei einer Ausbildung schaut man auf das Ende der Ausbildung als Ziel. Bei einem Wettlauf genauso. Auch unser Leben hat ein Ziel. Habe ich dieses Ziel vor Augen? Auf Jesus schauen, der der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist? Da gibt es ein nettes Lied, ein schönes. Das heißt, das kennen wir doch alle, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Dir will ich auf dem Wege singen, weil du mir Mut und Freude gibst. Du selber wirst ans Ziel mich bringen, weil du, mein Jesus, mich so liebst. Dort werden alle Dämmerungen und alle Nächte dieser Zeit in alle Ewigkeit verschlungen vom Lichtglanz deiner Herrlichkeit. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen? Hilf mir aufs Neue im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Auf was schauen wir? Nicht nur zu Beginn des Jahres. Was schaue ich in meinem Leben? Auf das, was sichtbar ist? Ist das die Mitte meines Lebens? Was fasziniert mich? Oder findet mein Glaube, mein Leben Halt in den Dingen, die Ewigkeitswert haben? Also letztendlich in Gott, der meine Zeit in seinen Händen hält, den Beginn wie auch das Ende. Faszination darüber, dass auch in diesem Schöpfungsbericht eine geistliche Deutung drinsteckt. Diese Schöpfung, die sichtbar ist, hat auch eine unsichtbare Seite. Wie und was schafft denn Gott hier am ersten Tag der Schöpfung? Er schafft eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Und das hat auch für uns eine Bedeutung. Über diese sichtbare Schöpfung hinaus in die geistliche Realität um uns herum. So schreibt ein Paulus in Ephesern, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichtes. Oder den Thessalonichern, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Merken wir, wie der Schöpfungsbericht uns hier auch mit hineinnimmt in unser geistliches Leben. Licht und Finsternis muss sich trennen, damit Ordnung reinkommt. Darf Jesus mich von all dem trennen, was zu ihm nicht passt? Oder gehöre ich zu den Menschen, von denen es im Johannesevangelium heißt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse? Wir kennen die Faszination über das Schöne und das Gute, was wir gerade gehört haben, aber es gibt auch eine Faszination über das Böse. Und so nimmt uns der Jakobus mit hinein und schreibt uns auf, wer ist weise und klug unter euch? Der darf sich jetzt melden. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bittere Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Wir werden also hier im Wort Gottes zu einem Wandel im Licht eingeladen. Dazu ist es aber wichtig, dass wir Jesus die Berechtigung geben, die Berechtigung einräumen, dass er Zugriff hat auf unserem Herzen. Dort, wo wir diese Trennung von der Finsternis in unserem Leben nicht zulassen, passiert es, dass wir geistliche Wachstumsstörungen haben. So wie die Gemeinde in Korinth, von der es Paulus schreibt, und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet es noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Ist mein Leben geistliches Leben oder, wie es in unserem Bibeltext heißt, wüst und leer? Ein Tohuwabohu? Kann es ein Hinweis darauf sein, dass ich es zugelassen habe, wenn ich dieses Tohuwabohu in mir habe, dass sich etwas zwischen Jesus, dem Licht der Welt, und mir geschoben hat? Wie ist denn mein Lebensstil? Vermische ich vielleicht meinen Willen mit den Aussagen Gottes, dass ich zu meinem Ziel komme und nicht zu Gottes Ziel? Lasse ich es zu, dass in meinem Leben Tohu Wabohu entsteht, indem ich das Finstere nicht ganz rausweise? Letzten Sonntag haben wir beim Alvin in der Predigt von der Dunkelflaute gesprochen und darauf hingewiesen, dass es neben der physikalischen auch eine geistliche Dunkelflaute gibt. in der das Wachstum und Frucht fehlt, weil kein Licht da ist. Jesus ist das Licht der Welt. Ohne ihn können wir nichts tun, was Gott gefällt. Nur Jesus ist das Licht, das unsere Herzen erleuchten kann. Das, was kein physikalisches Licht kann. Wir können nur dort ein Licht in der Welt sein, wo Jesus in uns als Licht brennt. Er in uns die Finsternis trennt. Wer Jesus hat, der hat Zukunft. Wer Jesus hat, der hat Leben. Wer Jesus hat, der hat eine ganze Ewigkeit vor sich. Andersherum gilt aber, wer Jesus nicht hat. Für den beginnt genauso ein neues Jahr wie für uns und er kann vieles unternehmen. Aber da ist kein Leben, kein ewiges Leben und schon gar keine Ewigkeitsperspektive bei Gott. Also nehmen wir ruhig auch uns im Jahresanfang Zeit nochmal. Hineinschauen in meinem Leben. Habe ich Chaos? Habe ich Dohuwabohu? Gott ist ein Gott der Ordnung und er schafft Ordnung, indem er trennt. Je stärker die weltliche Prägung in meinem Leben ist, je stärker ich mich nach weltlichen Dingen ausrichte, desto größer wird die Entfernung zum geistlichen Lebensstil. Je stärker die geistliche Prägung wird, desto größer wird auch die Entfernung zu einem weltlichen Lebensstil. Ist mein Leben vom Chaos, vom Tohuwabohu schon zum Kosmos gekommen? Kosmos heißt Schmuck. Zu einem von Jesus geordneten Leben? Lassen wir es zu, dass das Licht Jesu eine Anziehungskraft, eine Faszination in meinem Leben darstellt, dass ich jeden Tag neu damit beginne, fasziniert zu sein von Jesus, von seinem Wort, von seiner Wahrheit, dass ich auch fasziniert bin von der Schöpfung, die Gott uns gegeben hat. Und damit kommen wir so langsam in die Zielgerade jetzt von heute, die Faszination über das Ziel seiner Schöpfung. Vom Chaos, und das heißt es ja hier in unserem Bibeltext, vom Tohuwabohu zum Kosmos, zum Schmuck. Vom Chaos, vom Tohuwabohu in meinem Leben, zum Kosmos, zum Schmuckstück in Gottes Hand. Deshalb ist der Jahresanfang nicht nur ein Jahresanfang im Kalender, sondern eine Einladung, mein Leben mit Jesus zu befestigen. Also ein Anfang im Frieden mit Gott und dem Nächsten, weil wir Versöhnte sind. Und aus dieser Versöhnung heraus, aus diesem Frieden mit Gott heraus, ich meine Umgebung her, so leben kann, dass sich die Faszination, die ich an Gott und seinem Wort, an Jesus habe, den anderen ansteckt. Und so schreibt der Paulus den Korinthern, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst es uns zum Wunsch und Ziel werden. Und das müssen wir immer wieder neu befestigen, diesen Gedanken, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist mein Ziel, jetzt auch für das neue Jahr, auch an jedem neuen Tag sich festsetzen am Anfang. Herr Jesus, ich bin von dir fasziniert, ich will dir ähnlicher werden. Wenn dieses Ziel mir wichtig wird, wichtiger wird als mein persönlicher Vorteil, als die Befriedigung meiner Wünsche, als mein persönliches Wohlergehen, wer so sein Leben an Jesus verliert, der wird es in Wirklichkeit und in der Wahrheit gewinnen. Erlauben wir doch, dass der Geist Jesu Christi uns neu programmieren darf, nicht mehr auf Egoismus, sondern auf Christus hin. Dann werden Ruhe und Frieden in unserer Seele einziehen. Oder fuschen wir noch selber in unserem Leben herum, um unser eigenes Glück zu basteln. Aber dieses Herumfuschen am eigenen Leben führt zu einem Kurzschluss und damit in die Dunkelflaute. Dann kann ich nichts anderes euch empfehlen, als wie schnell hin zu Jesus, der das Dunkel, die Finsternis von uns trennt, sodass es Tag und Licht wird in unserem Leben. die Faszination des Anfangs? Anziehend, fesselnde Wirkung, bezaubernde Ausstrahlung, die Anziehungskraft durch Jesus, durch Gottes Wort? Dazu möchte ich diese Predigt heute Mut machen, dass wir wieder genau hinschauen und uns fesseln lassen von den Wahrheiten und der Wirklichkeit, die uns dort gezeigt wird. Wir können auch sagen, die Faszination an Jesus, dem Licht der Welt, ist lebensnotwendig für die Ewigkeit. Es tut bis in die Seele hinein gut, dass wir glauben und wissen dürfen, meine Zeit steht in seinen Händen. So können wir das vergangene Jahr abschließen, in seine Hände legen, mit all seinen Höhen und Tiefen, mit den Dingen, wo wir schuldig geworden sind. Das darf ich alles Gott ablegen, darf mich davon trennen, was nicht zu Gott passt, was nicht zu Jesus passt. Und darf es füllen mit den guten Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Dann wird mein Leben hell. So wollen wir uns vertrauensvoll in seine Hand begeben, was das neue und uns unbekannte Jahr auch bringen mag. Denn der Schöpfer der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ist das nicht faszinierend, dass Gott das kennt? Und wir werden gleich noch das Lied singen, Befiehl du deine Wege. Herr Jesus Christus, danke, dass wir ja auch zu Beginn des neuen Jahres uns wieder von dir faszinieren lassen dürfen. Bewahre du uns das vor, dass wir nicht reinfallen auf die Fallstricke Satans, der uns ausreden will, dass es dich gäbe, der uns die Freude an dir und an deinem Wort zerstören will. Schenk, dass wir bei dir bleiben, dass du uns diese Freude stärkst und dass wir andere, die, wo wir merken, die sind müde geworden, sind schwach geworden, sie lassen sich blenden, denen ist die Faszination an dir verloren gegangen, dass wir wieder den Blick ausrichten können, ihnen helfen, wieder auf dich zu schauen, der du das Licht der Welt bist. Danke, Herr Jesus, dass du weißt, Herr, welche Wege wir gehen. Wir vertrauen dir, auch wenn wir sie nicht alle sehen. Gelobt sei der Name. Amen.